Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Edmonton Oilers sind das allererste Team, was sich für ein Conference Final qualifiziert hat. Die Oilers gewinnen Spiel Nummer 5 in Vegas mit 1:0 und ziehen zum dritten Mal in den letzten 4 Jahren ins Conference Final ein. Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, ihr kennt die Möglichkeiten. Bitte abonnieren, bitte weitersagen und bitte bewerten. Ansonsten Steady und PayPal sind auch unten mit drin. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Kommentare habt zu den Oilers und mir um die Ohren hauen wollt, dass ich die Vegas Golden Knights in 6 hatte vor der Serie, dann sehr, sehr gerne info@sportpassion.de oder die diversen Social Media Kanäle Lars-Mar oder Sportpassion suchen, dann findet ihr mich da. Ja, nochmal das Szenario vor Spiel Nummer 5. Die Edmonton Oilers führten 3:1 in der Serie, nachdem Stuart Skinner in Partie 3 zurückgekehrt war. Da gab es diese dramatische Niederlage mit dem quasi Eigentor kurz vor Schluss, Sekundenbruchteile vor Ende, durch Leon Dreiseitel, das 4:3 für die Vegas Golden Knights, der einzige Sieg. Und dann ein souveränes, super rausgespieltes und super verteidigtes, vor allem 3:0, 2 Tore Adam Henrique. Und dann ging es eben nach Vegas zurück. Die Vegas Golden Knights, die hatten direkt mal schlechte Nachrichten, weil Mark Stone, der Mannschaftskapitän der Vegas Golden Knights, nicht mit dabei war. Und so war das natürlich eine Herkulesaufgabe, eben entsprechend in diesem Spiel die Edmonton Oilers zu bezwingen. Sehr gut drauf, die Oilers. Es gab, wie das oft so ist in entscheidenden Spielen, relativ wenig Strafen. Jeweils eine in jedem Drittel für die Vegas Golden Knights im ersten und zweiten und für die Edmonton Oilers im letzten Drittel. Und es war eine Partie, die teilweise von der Defensive lebte, muss ich sagen. Also das war sehr, sehr gut auch verteidigt von beiden Teams. Man merkte beiden Teams an, dass sie sehr viel Wert darauf legen, dass der Gegner eben nicht gut zum Abschluss kommt. Das ist ja sowieso eine Spezialität der Vegas Golden Knights gewesen in ihrem Stanley Cup-Lauf. Ja, und insgesamt, also wenn ich jetzt hier, je nachdem, wo man schaut, welche Seite man nimmt, bei Natural Statchick stehen dann insgesamt 8:9 hochkarätige Torchancen, und zwar fürs gesamte Spiel aus Sicht der Vegas Golden Knights. Der Expected Goals-Wert ist für beide Teams um 2 Tore rum. Also es war schon so, dass vor allem in den ersten 40 Minuten relativ wenig los war vor den Toren, es relativ wenig Torchancen gab. Das änderte sich im letzten Spielabschnitt natürlich, weil dann zum einen die Vegas Golden Knights so ein bisschen aufgemacht haben, ein bisschen mehr Druck gemacht haben, zum anderen ergaben sich da Möglichkeiten. Es gab einen Breakaway kurz vor Schluss, ein 2-auf-1 war es, das aber gut verteidigt wurde. Ich weiß nicht, wer der Verteidiger in der Mitte war. McDavid dann aber auf All People hat dann die Chance eben, den Abschluss da zu machen und trifft eben nicht. Es geht in die Verlängerung und dann ist es Kasperi Kapanen, der den Siegtreffer erzielt. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich habe das ja schon in der Folge gesagt, wo es um Spiel 3 und um Spiel 4 geht. Also riesen Respekt vor den Edmonton Oilers. Die Art und Weise, wie sie immer wieder jetzt Spieler haben, die Tore schießen. Ich habe es erwähnt, in Spiel Nummer 3, auch wenn es verloren war, Corey Perry mit 2 Toren. In Spiel 4 ist es dann Adam Henrique mit 2 Toren. Jetzt der Siegtreffer in der Serie durch Kapanen mit seinem ersten Playoff-Tor. Es ist vollkommen egal, welches Spiel, es findet sich immer irgendeiner bei den Edmonton Oilers, der trifft. Also das ist schon Wahnsinn und einfach auch auf dem Papier würde man das vielleicht auch nicht unbedingt denken bei den Spielern. Ich meine, bei Henrique habe ich euch die Statistik genannt, letzte Mal 2 Tore 2012. Das ist alles egal. Die arbeiten als Kollektiv, keine Ahnung, sie haben den, vielleicht war das auch der größte Tarnjob der NHL-Geschichte, dass sie in der regulären Saison so gespielt haben, wie sie gespielt haben, dass sie die ersten beiden Spiele gegen die Kings oder eigentlich die ersten 4 Partien gegen die Kings so über lange Zeit gespielt haben, wie sie da gespielt haben. Jetzt mittlerweile wirkt das wie ein Playoff-Monster wieder und Stuart Skinner kommt zurück, das erste Spiel, denkt man sich, warum hat er den eigentlich ins Tor gestellt? Aber dann ein Shutout in Spiel Nummer 4, ein Shutout in Spiel Nummer 5, ich glaube mittlerweile 127 Minuten ohne Gegentor. Der hat plötzlich wieder Selbstvertrauen, der ist da und gewinnt die Spiele für die Edmonton Oilers. Also es ist schon unfassbar. McDavid keinen Punkt, der hatte eine Point-Streak, glaube 10 Spiele hintereinander, wo er einen Punkt gemacht hat, jetzt keinen Punkt. Es ist vollkommen egal. Und die Edmonton Oilers gewinnen. Auf der Gegenseite muss man sagen, die Vegas Golden Knights mit einer sehr enttäuschenden Playoff-Serie. Das muss man dann auch schon an der Stelle erwähnen. Von den Top 5 Torjägern der regulären Saison hat keiner einen Treffer erzielt in dieser Serie. Ich will mal einmal gucken, wie viel waren es denn eigentlich insgesamt. Ja, na gut, 10 Treffer in 5 Spielen, ne? 2 pro Partie ist dann einfach schlecht. Klar, letzten beiden Partien machst du eben kein Tor. Ist da auch Stuart Skinner nicht mehr unter Druck zu setzen, speziell auch in Spiel Nummer 4. Natürlich kannst du sagen, hätten sie Spiel Nummer 2 zu Hause gewonnen, ist eine ganz andere Situation in der Serie, das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn dieses Zufallstor Ende Spiel 3 nicht fällt, reden wir vielleicht über einen Sweep. Also das ist schon etwas klarer Sieg der Edmonton Oilers, hochverdienter Sieg der Edmonton Oilers, das muss man eben deutlich auch herausheben, und die Vegas Golden Knights müssen sich fragen, was sie im Sommer machen müssen. Es war jetzt das allererste Mal, meine ich auch so ungefähr in der Geschichte der Golden Knights, dass sie relativ wenig gemacht haben, auch in der Saison, dass sie keine großen Trades hatten. Ich meine, letztes Jahr war es Hannafin, die Jahre davor waren es immer wieder Spieler, die gekommen sind. In dieser, oder auch Hertel war ja auch letzte Saison, aber in dieser Saison haben sie eben mit dem Kader gearbeitet. Nicht, dass der Kader schlecht ist, gar keine Frage. Aber irgendetwas fehlte. Zum Beispiel auch natürlich Mark Stone, der in Spiel 3 relativ lange dann ausgefallen ist, in Spiel 4 gespielt hat, aber auch nicht fit wirkte und jetzt eben in Spiel 5 komplett gefehlt hat. Natürlich ist das etwas, was du schwer ersetzen kannst. Auf der anderen Seite musst du mittlerweile auch schon fast dran gewöhnt sein. Der hat ja auch sehr, sehr viele Spiele verpasst in den letzten Jahren. Auch das ist ein Punkt, wo du dann vielleicht irgendwann sagen musst, wir müssen, natürlich wirst du nicht Mark Stone ersetzen können. Das ist ein anderer Punkt. Aber du musst vielleicht versuchen, anders zu spielen, um bei einem Ausfall in der Lage zu sein, ihn zumindest ein bisschen besser kompensieren zu können, als das jetzt eben zum Beispiel in Spiel Nummer 5 der Fall war. Wobei man nochmal natürlich festhalten muss, jedes Team wird ein Problem bekommen, wenn der, sag ich mal, Mental Leader fehlt und einer der besten defensiven Stürmer der gesamten NHL, und er ist ja auch ein guter Spielmacher, auch im Powerplay, ich glaube 0 von 6 jetzt die letzten Powerplays, weil man auch sagen muss, das Powerplay der Edmonton Oilers war zum Schluss auch nicht besonders gut, also auch da Kritikpunkt, klar, aber auch da wieder, auf der anderen Seite kannst du sagen, Moment mal, die haben jahrelang teilweise Spiele nur gewonnen, weil sie im, also nur, ne, weil sie im Powerplay so gut waren, und jetzt funktioniert das Powerplay nicht und trotzdem gewinnen die Edmonton Oilers 4-1 diese Serie. Auch das muss man ja nochmal festhalten. Sie werden ja auch immer besser. Ich meine, 6 Spiele gegen Los Angeles, okay, aber jetzt in der zweiten Runde 4-1. Vor 2 Jahren sind sie gegen Dallas gescheitert. Letztes Jahr waren es 7 Partien, ganz, ganz knappe Geschichte gegen die Vancouver Canucks. Jetzt 4 Spiele, die Art und Weise, wie souverän die Oilers das auch gemacht haben. Also das ist auch schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite wartet wahrscheinlich Dallas, aber da kann man dann zukommen, wenn die Playoff-Vorschau fürs Western Conference Final fällig ist. Jetzt bis hierhin sehr, sehr gut. Nochmal kurz zurück zu Vegas, weil Edmonton, wie gesagt, wird ja auch dann von mir noch thematisiert in der Vorschau aufs Conference Final. Man muss auch Adin Hill hinterfragen, auch das ist für mich ein Punkt, wo man eben einfach auch sagen muss, das war die letzten Spiele vielleicht auch nicht so gut, wie man das hätte erwarten können. Ich will mal einmal bei Moneypuck gucken, wie es denn insgesamt aussieht mit ihm und seinen Statistiken, wo er auftaucht. Ja, Akira Schmidt ist der beste Torhüter, der hat ein Spiel gemacht, der hat plus 1 bei Gold Save Above Expected. Und dann schaue ich einfach mal, wo Adin Hill auftaucht. Ah, sorry, also der taucht auf Platz 26 von 27 Torhütern. Jetzt kann man sagen, ja, er taucht auf vor demjenigen, der wahrscheinlich die Vezina Trophy gewinnt. Connor Hellebuyck, nur wir wissen, Playoff Hellebuyck ist ein anderer als der Regular Season Hellebuyck. Minus 5,6 insgesamt in den Playoffs für Adin Hill. Das ist dann einfach nicht gut genug. Da musst du sagen, da haben sie auch teilweise Glück gehabt, dass sie die erste Runde überhaupt überstanden haben. Auf der anderen Seite übrigens davor ist Stuart Skinner immer noch mit minus 4,1. Wenn wir auf die Partie jetzt gucken aus der Nacht, was die beiden da für einen Wert hatten, da konnte ich mir vorstellen, genau, da hatte Skinner plus 2. Also hat schon was gut gemacht. Und Hill plus 1,35. Also obwohl beide, muss man in dem Fall ja sagen, in einer Playoff-Partie sehr, sehr gut gespielt haben und sich verbessert haben bei dem Wert, sind sie immer noch Drittletzter und Vorletzter in der Kategorie. Also da, wie gesagt, bei Stuart Skinner, ich habe es auch immer in der Saisonvorschau gesagt, ist das jemand, mit dem ich in den Conference-Final, in den Stanley-Cup-Final gehen möchte? Ich persönlich? Nein. Aber offensichtlich reicht es aus. Es reicht aus, weil die Oilers drumherum sehr gut defensiv gestanden haben. Es reicht aus, weil die Gegner, Los Angeles, jetzt Vegas, das nicht ausnutzen können, ist ja auch ein Punkt. Was ist dann der ausschlaggebende Faktor dafür? Und dementsprechend hat Skinner das Duell gewonnen gegen Aiden Hill. Und da würde ich anstelle von Vegas das schon sehr hinterfragen, ob das mein Nummer 1 Torhüter ist. Allerdings muss man eben sagen, sie haben ihn sogar mit einem frischen Vertrag ausgestattet. Und das ist eben so ein Punkt, der wirkt jetzt aktuell nicht so besonders gut. Nächsten 3 Jahre zahlen sie ihm 6,25 Millionen pro Saison. Das ist auch über diesem Durchschnitt, würde ich sagen. Es gibt ja so, gibt ja die richtig guten Torhüter, die quasi fast zweistellig oder zweistellig verdienen. Und dann gibt es eben diese Kategorie, das hatte ich auch schon mal erklärt, so zwischen 6, irgendwas bis 4, irgendwas. So, und da ist Aiden Hill natürlich am oberen Ende der Skala. Das heißt, er ist schon höher bezahlt, als er vielleicht bezahlt sein müsste. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, dass der Faktor bei vielen Dingen, der Salary Cap steigt halt extrem. Also es wird dann Vegas letzten Endes egal sein. Aber die Leistung, die war nicht gut. Das muss man ganz deutlich sagen in den Playoffs. Er hat, glaube ich, im Schnitt pro Partie ein halbes Tor mehr kassiert, als er hätte kassieren müssen. In Klammern, Stuart Skinner kassiert immer noch im Schnitt ein Tor mehr pro Partie, aber anscheinend egal. Klammer zu. Und das sollte Vegas schon nochmal ein bisschen zu denken geben. Vielleicht nicht die Saison, aber in der nächsten Saison würde ich schon erwarten, dass man, also nicht die kommende Saison, sondern vielleicht drauf, dass man vielleicht dann auch sich Aiden Hill genauer betrachtet. Vorausgesetzt, wie es nächste Jahr läuft. Dieses Jahr war enttäuschend aus Sicht der Vegas Golden Knights. Das muss man deutlich sagen. Der Anspruch ist immer, den Stanley Cup zu gewinnen bei Vegas. Klappt natürlich nicht immer, aber in 5 Spielen in der zweiten Runde auszuscheiden, auch die Art und Weise, wie gesagt, die letzten beiden Partien kein Tor gemacht, insgesamt nur 10 Tore in den 5 Spielen, deutlich schlechter am Ende, auch kaum Offensive generiert, war ja jetzt auch nicht so, dass sie 5-mal den Pfosten getroffen haben und so weiter, also aus Sicht von Vegas enttäuschend. Auf der anderen Seite richtig herzlichen Glückwunsch an die Edmonton Oilers, die mittlerweile zum 3. Mal in den Conference Final eingezogen sind und auch da ist ein Punkt, es wird ja auch häufig darüber geredet, welches Team kann vielleicht wieder so eine Mini-Dynastie aufbauen. Ich weiß, die Edmonton Oilers haben noch keinen Stanley Cup gewonnen, aber sobald sie einen Stanley Cup gewinnen sollten, sind sie da schon richtig dick in der Verlosung mit drin, denn 3-mal in den Conference Final einzuziehen innerhalb von 4 Jahren gelingt wenigen Teams. Dumm für die Oilers, dass sie jetzt wahrscheinlich einen Gegner haben, dem das auch in den letzten Jahren häufig gelungen ist, der sogar mal, muss man ja dann auch sagen, schon auch in einem Stanley Cup Finale war, vor nicht allzu langer Zeit. Also, naja, muss man schauen, wie es jetzt wird. Wahrscheinlich würde ich sagen gegen die Dallas Stars. Aber jetzt und hier können die Oilers zufrieden sein. Natürlich werden die nicht feiern, ganz klar. Die haben eine größere Mission. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, dass sie mal wieder in einem Conference Final sind. Und das auf äußerst souveräne Art und Weise. Wir haben ja auch im letzten Jahr eine andere Situation gehabt. Jetzt, ja, ist die Torhüter-Situation erstmal beruhigt, sage ich jetzt mal im Moment. Und dann warten wir mal ab, wie lange das dauert, bis dann Stuart Skinner wieder hinterfragt wird. Soll den Oilers egal sein, 4-1 Sieg, souverän eingezogen. Es gab noch ein anderes Spiel in der Nacht zu heute. Da gab es ein übliches Ergebnis. Ach, seht ihr, genau, da fällt mir ein, ich wollte noch ein paar historische Sachen mit einführen. Das hatten die Kollegen von The Athletic richtig schön zusammengestellt, auch im Kontrast zu dem, was in der anderen Serie in der Eastern Conference einem kanadischen Team passiert ist. Die Oilers sind 7-0, wenn sie in einem Spiel 5 oder 6 in der Ära McDavid, Dreiseitel die Chance haben, den Gegner rauszuschmeißen aus den Playoffs. Also das ist schon mal bemerkenswert. Spiel 5 oder 6 haben sie 7-0 als Bilanz mit McDavid und mit Dreiseitel. Die Golden Knights, die haben zum 4. Mal ihre Saison beendet durch ein Tor in der Verlängerung. Das war 2021, Arturi Lekkonen, das war das Conference Final gegen Montreal. Dann gegen die Stars 2020 und 2019 gegen die San Jose Sharks. Das war, glaube ich, dieses 5:4, nachdem es 0:3 stand und dieses komische Powerplay da kam mit dem Highstick, der keiner war. Auf jeden Fall das vierte Mal in der Geschichte der Vegas Golden Knights, dass sie durch ein Tor in der Verlängerung rausgeflogen sind aus den Playoffs. Und auch Besonderheit ist das allererste Mal, dass die Vegas Golden Knights in der zweiten Runde verloren haben. Ansonsten war es immer so, wenn sie die zweite Runde erreicht haben, sind sie auch weitergekommen. Das war jetzt aber in diesem Jahr nicht der Fall. Auch da muss man ja sagen, hat Edmonton eben einen sehr erfahrenen Playoff-Gegner auch geschlagen. Auch das ist ja etwas, wo du sehr viel Respekt vorhaben musst. Also, die Oilers im Western Conference Final, Vegas-Saison ist beendet. Das war die Sendung für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.